NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Christina Nagel und dies sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Die Einheitsregierung der Palästinenser steht offenbar vor dem Aus. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat der radikal-islamischen Hamas mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht. Die Mautdebatte geht in eine neue Runde. CSU-Chef Seehofer glaubt an Sabotage. Und wir werfen einen Blick auf die internationale Funkausstellung in Berlin, wo sich in diesem Jahr vieles um vernetzte Haushalte dreht. Wie sinnvoll eine weitere Digitalisierung unseres Alltags ist, dazu unser Kommentar. Zunächst aber in die Ukraine. Ungeachtet der vereinbarten Waffenruhe werden aus dem Osten des Landes immer wieder Gefechte gemeldet. In der Europäischen Union wird das mit großer Sorge zur Kenntnis genommen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier äußerte sich bei einem Besuch in Neu-Delhi. Die Zwischenfälle zeigten, erklärte er, wie schnell militärische Dynamiken politische Bemühungen zunichte machen könnten. Für einen echten Waffenstillstand sei sowohl in Kiew als auch in Moskau ein so wörtlich starker politischer Wille erforderlich. Hermann Krause über die aktuelle Lage in der Ukraine und den Plan von Minsk, den blutigen Konflikt doch noch politisch zu lösen.
Die Waffenruhe ist brüchig, aber dennoch hält sie weitgehend. In der Nacht wurde Artilleriebeschuss in der Nähe der Hafenstadt Mariupol gemeldet. Eine Frau kam dabei angeblich ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. Auch am Flughafen von Donetsk waren Schüsse zu hören. Trotz dieser Verstöße aber nimmt der Plan zur politischen Regulierung der Krise in der Ostukraine immer mehr Gestalt an. So hat die OSZE, die am Freitag bei den Gesprächen in Minsk mit am Tisch saß, das unterzeichnete Abkommen heute veröffentlicht. Demnach erhält die Ostukraine mehr Autonomie, aber keine Eigenstaatlichkeit. In Minsk mussten die selbsternannten Gouverneure von Lugansk und Donetsk also auf ihre Maximalforderungen verzichten, einen eigenen Staat zu bekommen. Auch der Gastgeber der Minsker Konferenz, der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, hatte wohl Druck gemacht. Will die ukrainische Armee gegen die Russen kämpfen, die dort als Freiwillige in den Kampf gezogen sind? Nein, das will sie nicht. Die Russen haben das ebenfalls begriffen. Selbst wenn jemand aus dem Kaukasus dort kämpft, versteht er doch, dass dies keine fremden Menschen sind. Wir sprechen die gleiche Sprache wie die Ukrainer. Wir Politiker müssen deshalb den Krieg stoppen. Als Kompromiss räumt Kiew in dem Vertrag den Regionen große Selbstständigkeit ein, sowohl in wirtschaftlicher, finanzieller als auch kultureller Hinsicht. Russisch wird als Amtssprache möglich sein. Alle illegalen Militäreinheiten, Kämpfer und Söldner haben unverzüglich die Ukraine zu verlassen, heißt es in dem Abkommen. Ein Amnestiegesetz, das noch verabschiedet werden muss, bewahrt sie vor Strafverfolgung. Die Bevölkerung, zum Beispiel im umkämpften Donetsk, ist aber nach wie vor skeptisch. Ich denke, dass alle Frieden wollen, aber ich glaube nicht daran. Es ist so viel Schlimmes passiert. Das lässt sich nicht so ohne weiteres lösen. Und eine andere Frau, die fliehen musste, meint: Wir haben dort gelebt, wir wollen wieder zurück zu unseren Häusern, die jetzt zerbombt wurden. Wir saßen in den Kellern, als man Kindergärten, Krankenhäuser und unsere Geschäfte bombardierten. Wer soll das alles aufbauen? Die Wasser- und Stromversorgung wurde in Teilen von Lugansk und Donetsk wiederhergestellt. An diesem Sonntag ist nach langer Zeit ein wenig Normalität eingekehrt. So schnell wie möglich sollen nun Kommunalwahlen in der Ostukraine durchgeführt werden. Die entsprechenden Gesetze über die Neuregelung der Beziehungen muss das ukrainische Parlament in Kiew in den nächsten Tagen verabschieden, heißt es in dem Abkommen. Die ukrainisch-russische Grenze soll zudem zu einer Sicherheitszone erklärt werden. Die OSZE soll das Ganze überwachen. Erste Gefangene wurden bereits ausgetauscht. Die beiden Präsidenten Putin und Poroschenko telefonierten gestern Abend miteinander und erklärten sich mit der Situation insgesamt zufrieden. Entscheidend ist nun, ob sie ausreichend Druck ausüben können, dass das Abkommen von Minsk auch umgesetzt wird.
US-Präsident Barack Obama versucht, Optimismus zu verbreiten. In einem Fernsehinterview erklärte er, dass die Terrormiliz Islamischer Staat in den kommenden Monaten gestoppt werde. Man werde Gebiete zurückerobern und sie in letzter Konsequenz besiegen. Wie? Das will er am Dienstag führenden Politikern des US-Kongresses darlegen. Heute jedenfalls gingen die amerikanischen Streitkräfte erneut hart gegen die Terrormiliz Islamischer Staat vor, auf Bitten der irakischen Regierung. Björn Blaschke mit Einzelheiten.
Die US-Luftwaffe hat erneut massiv Stellungen der Organisation bombardiert, die sich Islamischer Staat nennt. Im Visier erstmals IS-Stellungen in der westirakischen Provinz Anbar rund um den Hadithadamm. Dutzende IS-Kämpfer seien getötet worden, heißt es aus dem Irak. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel sagte während eines Besuchs in Georgien: Ich denke, dass die Luftschläge, die die USA führten, ganz mit dem auf der Linie liegen, was Präsident Barack Obama über die Grundsätze der Militäraktion im Irak gesagt hat. Erstens, die irakische Regierung hat uns um Unterstützung mit Luftschlägen gebeten. Zweitens waren es die irakischen Sicherheitskräfte, die am Boden die Operation organisierten. Auch sie, die irakische Luftwaffe, bombardierte. Der Hadithadamm ist eine höchst wichtige Einrichtung für den Irak. Der Hadithadamm liegt rund 200 Kilometer westlich der irakischen Hauptstadt Bagdad. Nach dem Mosul-Damm im Norden des Landes wird mit dem Hadithadamm Iraks zweitgrößtes Wasserkraftwerk betrieben. Zudem ist der Damm strategisch wichtig für die Wasserversorgung des Landes. Den Mosul-Damm hatten IS-Milizionäre gut 2 Wochen lang kontrolliert, konnten dann jedoch Mitte des vergangenen Monats vertrieben werden durch reguläre irakische Militäreinheiten und kurdische Peschmerga-Kämpfer, die Unterstützung von der US-Luftwaffe bekamen. Auch die syrische Luftwaffe soll IS-Stellungen bombardiert haben, in Syrien, rund um die Städte Raqqa und Deir ez-Zor. Das berichten syrische Oppositionelle. Von ihnen auch heißt es, unbemannte Aufklärungsflugzeuge seien über Raqqa geflogen, sozusagen das IS-Zentrum in Syrien. Diese Berichte werden weder von unabhängiger noch von offizieller Seite in Damaskus bestätigt. Die USA sollen seit einiger Zeit Drohnen über Syrien fliegen lassen, um Informationen über IS zu sammeln. In Sachen dieser Terrororganisation ziehen die USA und die syrische Führung um Präsident Bashar al-Assad derzeit an einem Strang, ohne dass die Regierung in Washington das wolle, wie in den USA immer wieder betont wird. Vielmehr erörtere die US-Regierung mit ihren Partnern im Nahen Osten Optionen für den Kampf gegen IS. Einen Partner sehen die USA offenbar in der Arabischen Liga, in der die arabischen Länder zusammengeschlossen sind. Am Wochenende hat US-Außenminister John Kerry mit deren Generalsekretär Nabil al-Arabi telefoniert. Beide sprachen sich nach Angaben des US-Außenministeriums für eine starke Haltung der Arabischen Liga gegen die IS-Kämpfer aus. Der Zustrom ausländischer Kämpfer, die Finanzierungsquellen von IS und deren Propaganda müssten gestoppt werden. Vertreter der Arabischen Liga sind jetzt zu einer Tagung in Kairo zusammengekommen. Generalsekretär Arabi erklärte zu Beginn der Sitzung: Die arabischen Staaten erleben heute eine Welle von Terrorgruppen, die einer extremistischen Ideologie anhängen und die eine existenzielle Bedrohung für die Staaten in der Region darstellen, für deren Einheit, politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Diese Bedrohungen bedürfen einer umfassenden arabischen Reaktion mit politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Maßnahmen. Diese Maßnahmen müssen die arabischen Staaten gemeinsam durch enge Zusammenarbeit einleiten.
Björn Blaschke über den Versuch Washingtons, eine Allianz zu schmieden gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Eine andere Allianz im Nahen Osten steht vor dem Aus, und das nach nur 3 Monaten. Die Rede ist von der Einheitsregierung der Palästinenser. Palästinenserpräsident Abbas hat der radikal-islamischen Hamas mit einem Ende der Zusammenarbeit gedroht. Er wirft der Hamas vor, die Autorität der Einheitsregierung nicht anzuerkennen. Aus Kairo berichtet Clemens Fehrenkotte.
Zu Beginn seiner Gespräche mit Ägyptens Staatspräsident al-Sisi und den Außenministern der Arabischen Liga in Kairo sagte Abbas, entweder erlaube die Hamas der palästinensischen Einheitsregierung mit Sitz in Ramallah auch im Gazastreifen zu agieren oder die vor 3 Monaten geschlossene Koalition von Fatah und Hamas werde beendet. Die beiden miteinander verfeindeten Palästinenserorganisationen hatten Anfang Juni zum ersten Mal seit der Teilung des palästinensischen Lagers vor 7 Jahren eine gemeinsame Koalition gebildet, in die Technokraten entsandt wurden. Faktisch endete diese Einigung jedoch nichts an der Zweiteilung des Macht- und Einflussbereichs der Palästinenser in den Hamas-beherrschten Gazastreifen und die Fatah-dominierte Autonomiebehörde in der Westbank. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa machte Abbas in Kairo aus seiner Verärgerung über die Islamisten keinen Hehl. Zitat: Wir werden mit denen eine Partnerschaft nicht akzeptieren, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, mit einer Schattenregierung in Gaza, die dort alles entscheidet. Für den dringend erforderlichen Wiederaufbau des Gazastreifens müsse die Autonomiebehörde ein Mitsprache- und Entscheidungsrecht haben, wie dies Fatah-Führungsmitglied Mohammed Shtayyeh begründete.
Wir wollen, dass die Autonomiebehörde in der Gesamtheit der palästinensischen Gebiete in der Lage ist, ihre Vollmacht auszuüben. Nicht alleine an den Grenzübergängen, sondern in allen Bereichen des Lebens. Ich glaube, die Menschen im Gazastreifen würden das begrüßen.
Gestern Abend wurde Mahmoud Abbas bei einem Treffen mit Chefredakteuren ägyptischer Zeitungen in Kairo noch weitaus deutlicher. Die Hamas sei für die über 2.100 getöteten und über 11.000 verletzten Palästinenser während des Gaza-Krieges verantwortlich. Zudem habe die Hamas im selben Zeitraum 120 junge Palästinenser getötet, weil diese gegen ein von der Hamas auferlegtes Ausgangsverbot verstoßen hätten. Dies berichteten ägyptische Medien übereinstimmend. Der Palästinenserpräsident traf am Nachmittag in Kairo mit Ägyptens Staatschef al-Sisi zusammen. Dabei habe er al-Sisi um die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten gebeten. Anschließend warb Abbas vor den Außenministern der Arabischen Liga für die Unterstützung seines weiteren diplomatischen Vorgehens gegenüber Israel. Dieser Plan sieht unter anderem einen klaren zeitlichen Ablauf für den Abzug der israelischen Truppen aus der besetzten Westbank vor. Die US-Regierung lehne dieses Vorhaben ab, da es sich um einen einseitigen Schritt handle, wie es in der israelischen Presse heißt.
Es ist ein Schock für die Gegner der schottischen Unabhängigkeitsbestrebungen. Erstmals liegen bei einer Umfrage die Befürworter der Abspaltung von Großbritannien vorn. Zwar nur knapp mit 51%, aber immerhin. Und das knapp 2 Wochen vor dem Referendum und just zu dem Zeitpunkt, an dem die Queen höchst selbst in Schottland weilt. Stefanie Pieper berichtet. Die Queen weilt wie jeden Sommer auch derzeit auf ihrem Schloss Balmoral in Schottland. Gestern besuchte Elisabeth II. Mit Mann und Sohn die traditionellen Highland Games im nahegelegenen Braemar. Offiziell hält sich die Monarchin aus der Debatte über die schottische Unabhängigkeit heraus. Aber selbstredend ist sie für den Erhalt ihres Vereinigten Königreichs. Doch nun steht eben diese seit mehr als 300 Jahren währende Union auf dem Spiel. Über den neuen Umfrageschub für das Yes-Lager freut sich Nicola Sturgeon. Sie ist stellvertretende erste Ministerin Schottlands und Vizevorsitzende der Scottish National Party.
It's a diverse grassroots community-based campaign for a yes vote and it's a momentum that is, I think, unstoppable.
Die Unabhängigkeit sei nun nicht mehr aufzuhalten, sagt Sturgeon. 11 Tage sind es noch bis zur Abstimmung und in Westminster steigt die Nervosität. Bislang hatten in allen Umfragen zum Referendum die Gegner einer Unabhängigkeit vorn gelegen. Allerdings hatte sich in den vergangenen Wochen der Vorsprung der Kampagne Better Together stetig verringert. Deren Kopf, der ehemalige Labour-Schatzkanzler Alistair Darling, wertete die neue Umfrage als einen Weckruf, bis zum Referendum am 18. September alles zu geben. Und der britische Finanzminister George Osborne versprach heute in der BBC erneut, dem schottischen Parlament im Falle eines Nein-Votums rasch mehr Kompetenzen zu übertragen.
So you will see in the next few days a plan of action to give more powers to Scotland, more tax powers, more spending powers, more powers over the welfare state.
In wenigen Tagen werde er dazu einen Aktionsplan vorlegen, der zwischen Regierung und Opposition in London abgestimmt sei, so Osborne. Schottland werde demnach mehr Entscheidungsbefugnisse, unter anderem in der Steuerpolitik und bei den Ausgaben etwa für den Sozialstaat, erhalten. Bislang waren die Zusagen aus London hierzu recht vage. Medienberichten zufolge warnen die ersten konservativen Abgeordneten bereits, der Premierminister müsse zurücktreten, sollten sich die Schotten tatsächlich für eine Loslösung entscheiden. Bislang lehnt David Cameron dies ab. In Schottland selbst ist die Debatte zwischen Gegnern und Befürwortern einer Unabhängigkeit in den vergangenen Tagen zunehmend hitzig geworden. Manche Schotten wenden sich bereits entnervt ab. Auch diese Besucherin der Highland-Festspiele in Braemar ist froh, wenigstens für ein paar Stunden der Politik zu entkommen.
It's here for everybody just to enjoy themselves. There's no politics involved in the day and it's very much open to everyone to come along and just have a good time.
Gewiss sollte der Auftritt der Queen dort auch ihre Verbundenheit mit den Schotten demonstrieren. Der Sunday Times zufolge lässt sich die Monarchin inzwischen täglich unterrichten über den Stand der Dinge in der Referendumsdebatte. Heute von Premierminister Cameron persönlich, den sie lange geplant auf Schloss Balmoral empfängt. Wer in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen am Ende vorn liegt, werden die Schotten und die übrigen Briten am Morgen des 19. September erfahren. Bereits morgen könnte die neue Umfrage indes für leichtere Turbulenzen am Londoner Finanzmarkt sorgen. Der Sommer ist vorüber, das Theater aber geht weiter. Die Mautdebatte macht weiter Schlagzeilen und sorgt für schlechte Laune in der Großen Koalition. Vor allem die Kritik aus der Schwesterpartei CDU bringt CSU-Chef Seehofer in Wallung. Nach vielen anderen zweifeln jetzt auch noch Innenminister de Maizière und Finanzminister Schäuble an dem Konzept. Aus Berlin berichtet Jan Gawert.
Gerade noch hat die CSU die Debatte über die Ausländermaut für beendet erklärt. Das leidige Sommertheater sei nun zum Glück vorbei, hat ihr Generalsekretär gesagt. Doch da hat er sich geirrt. Denn CDU und CSU führen schon die Fortsetzung des Mautdramas auf.
Erster Akt. Die Minusmaut.
Am Samstagabend läuft die erste Meldung über den Ticker. Das Bundesfinanzministerium befürchte ein Minusgeschäft bei der Maut. Der Spiegel zitiert aus einer internen Stellungnahme des Finanzministeriums, die offenbar vernichtend ausfällt. Die erhofften Mehreinnahmen werde die Ausländermaut nicht bringen. Die Verwaltungskosten seien zu niedrig angesetzt. Stattdessen sei sogar ein Minus möglich. Schäubles Beamten warnen den Bundesverkehrsminister angeblich, ein Minus müsse er schon aus seinem Haushalt decken.
Zweiter Akt. Saboteur Schäuble.
Die Reaktion aus München lässt nicht lange auf sich warten. CSU-Chef Horst Seehofer sagt der Süddeutschen am Sonntag, das sei ja schon ungewöhnlich, dass die Stellungnahme des Finanzministeriums an die Öffentlichkeit lanciert werde. Das erhärte seine Vermutung, dass Schäuble alles tun möchte, um die Maut zu verhindern. Das ist der offen ausgesprochene Vorwurf der Sabotage. Das Bundesfinanzministerium sagt dazu nur, kein Kommentar. Inhaltlich gibt sich das Ministerium vieldeutig und teilt mit, Wirtschaftlichkeit sei eben eine der Anforderungen an die Maut, die im Koalitionsvertrag stehe.
Dritter Akt. Ein Ministerpräsident schlägt zurück.
Der dritte Akt ist noch nicht ganz fertig, aber die Grundzüge sind schon sichtbar. Horst Seehofer hat via Bild-Zeitung nämlich schon gedroht, nach der Landtagswahl in Thüringen und Brandenburg, da ist die Schonzeit vorbei. Er kündigt eine härtere Gangart gegenüber CDU und SPD an. Die Opposition lehnt sich derweil zurück. Sie verfolgt die Inszenierung der Union mit einer gewissen Sympathie. Die Union nimmt ihr die Arbeit ab, Regierungshandeln zu kritisieren. Die Grünen nennen das Ganze ein Schmierentheater. Sie wollen die Maut auf alle Lkw ab 3,5 Tonnen ausdehnen, denn die Lkw seien zu 95% für den Verschleiß der Autobahnen verantwortlich, sagen sie. Nicht die Ausländer, möchte man ergänzen.
Wir bleiben in Berlin. Auf der internationalen Funkausstellung geht es in diesem Jahr viel und oft um vernetzte Haushalte. Da gibt es Kaffeemaschinen mit Internetanschluss und Waschmaschinen, die über eine App gesteuert werden können. Die Digitalisierung unseres Alltags schreitet scheinbar unaufhaltsam voran und irgendwie wird man den Eindruck nicht los, dass künftig ohne Smartphone und Smart Home nichts mehr geht. Also keine Chance mehr für Smartlose? Keineswegs, meint Jörg Marksteiner und plädiert dafür, sich nicht bange machen zu lassen.
Bei der IFA ist es wie bei der CeBIT oder sonstigen Elektronikmessen. Wenn erst die schönen Bilder der vermeintlichen Technikwelt von morgen gezeigt werden, wenn sie die Schlagzeilen und Sendungen füllen, dann gibt es einen wiederkehrenden Kundenreflex. Erst wird gestaunt, dann setzt ein leichtes Kopfschütteln ein, verbunden mit der Frage, wer all diese Produkte eigentlich braucht. Und am Ende beschleicht viele das Gefühl, mit den unübersichtlichen Entwicklungen irgendwie überfordert zu sein. Das ist verständlich, angesichts der vielen vollmundigen Versprechen, wie durch neue technische Produkte angeblich schon bald unser Alltag revolutioniert wird. Man sollte das nicht überbewerten. Nicht alles, was als neuer Megatrend angepriesen wird, landet später auch tatsächlich in unseren Wohnungen. Nicht alles, was technologisch möglich ist, wird auch ein kommerzieller Erfolg. Man darf diese Messen nicht falsch verstehen. Sie sind kein wissenschaftliches Zukunftsforum, sondern knallhartes Geschäft. Bei der IFA geht es um Bestellungen des Handels von 4 Milliarden Euro. Und entsprechend lautstark buhlen die Hersteller eben um die Gunst der Einkäufer. Dass dabei manches eigentlich noch unfertige und vielleicht auch unsinnige Produkt angepriesen wird, aus Angst, jemand anderes könnte sonst das Geschäft machen, das ist ärgerlich, aber nicht wirklich überraschend. Und trotzdem ist es zu einfach, nur über jedes verrückte Produkt den Kopf zu schütteln. Bei technischen Entwicklungen und besonders in der Unterhaltungselektronik gilt nämlich, einzelne Neuheiten werden meist überschätzt, aber langfristige Entwicklungen und Trends und ihre Folgen werden unterschätzt. Die Diskussion um die vernetzte Wohnung, das Smart Home, ist dafür ein gutes Beispiel. Natürlich kann man Wasserkocher oder Kaffeemaschinen mit Internetanschluss zu Recht überflüssig finden. Ernst nehmen sollten wir aber die dahinterliegende Entwicklung, nämlich die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung unseres Alltags. Wie anfällig wird unser Leben, wenn immer mehr nur mit Internet funktioniert? Will ich meine Gesundheitsdaten wirklich von einem intelligenten Armband erfassen lassen? Wie sicher sind die Daten? Was ist mit Haushalten, die sich solche Technik schlicht nicht leisten können? All das ist sehr viel wesentlicher als die konkrete Frage, ob ein Ofen Internet oder ein Kühlschrank ein Display braucht. Zumal diese Fragen lösen sich in der Regel sowieso von selbst. Bislang waren im Massenmarkt immer die Produkte erfolgreich, die den Kunden wirklich etwas bringen. CD statt Kassette, Handy statt Telefonzelle, Smartphones statt heimischer Computer, flache statt klobige Fernseher. Am Ende sind wir Verbraucher mit unserem Verhalten offensichtlich ökonomischer, als wir denken. Und das sollte uns die Gelassenheit geben, uns auf die wirklich wichtigen Themen zu konzentrieren. Egal, was uns die Elektronik-Multis erzählen, auf der IFA oder anderswo.
Sie hörten einen Kommentar zur internationalen Funkausstellung von Jörg Marksteiner im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Gleich zwei deutsche Co-Produktionen sind beim Filmfestival in Venedig ausgezeichnet worden. Der Spezialpreis der Jury ging an den in Berlin lebenden deutsch-türkischen Regisseur Kaan Müdici. Noch besser lief es für den aus Deutschland mitfinanzierten Film des schwedischen Regisseurs Roy Andersson. Er gewann den Goldenen Löwen. Mit einem ungewöhnlichen Film samt sperrigem Titel. Tilman Kleinjung mit den Details.
Ein Außenseiter bekommt den Goldenen Löwen von Venedig. Der schwedische Regisseur Roy Andersson erhält einen der begehrtesten Preise der Filmbranche. Bei der 71. Ausgabe des Wettbewerbs ist er mit dem dritten Teil seiner Trilogie Über das Leben angetreten. Ein Film, der näher an der bildenden Kunst ist als am Bewegtbild. Der Titel ist etwas langatmig, A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence. Andersson orientiert sich tatsächlich an einem Gemälde. Auf Bruegels Jäger im Schnee sind ein paar Tauben in den kahlen Bäumen zu sehen und die lässt Andersson über die menschliche Existenz reflektieren. In unserer Zeit gibt es einen Mangel an visueller Qualität. Wenn man sich in einem Museum ein Bild zum Beispiel von Rembrandt ansieht, dann kann man da mindestens eine halbe Stunde davor stehen. Ich glaube, Filme brauchen heute mehr visuelle Qualität. Andersons Film besteht aus vielen Szenen, Bildern, die teilweise weitergesponnen werden, manche stehen für sich alleine. Hoch artifiziell, kühle 70er-Jahre-Ästhetik, alles in Pastelltönen. Andersons Reflexion über die menschliche Existenz ist oft grotesk überzeichnet. Zum Beispiel, wenn die beiden Vertreter Sam und Jonathan von Tür zu Tür ziehen und Scherzartikel verkaufen, alberne Masken und ähnliches und dabei wirken wie zwei Bestattungsunternehmer. Wir wollen den Menschen helfen, Spaß zu haben.
Ich gehe zum Doktor, höre. Das ist nicht normal.
Roy Andersson weiß, was sich gehört als artiger Gast. Als er den Löwen in Gold entgegennimmt, spart er sich die üblichen Floskeln und stimmt ein Loblied auf die Gastgeber an.
It's a great honor to receive an award, this award at Venice Film Festival in Italy.
Es ist eine große Ehre, diesen Preis beim Festival von Venedig zu erhalten. In Italien, ein Land, das so viele Meisterwerke zur Filmgeschichte beigesteuert hat. Und wenn ich einige von denen nicht gesehen hätte, wäre ich nie Regisseur geworden. Nummer eins auf meiner Liste sind Vittorio De Sicas Fahrraddiebe.
Ladro di bicicletta.
Dieses Lob ist natürlich ein bisschen vergiftet. Die Fahrraddiebe von De Sica sind bereits 66 Jahre alt. Das aktuelle italienische Kino war in Venedig wie immer mit zahlreichen Produktionen vertreten. Gleich mit zwei Preisen wurde die verrückte Geschichte von Saverio Costanzo ausgezeichnet. In Hungry Hearts spielt die Italienerin Alba Rohrwacher eine junge Mutter, die nach der Geburt ihres Kindes völlig durchdreht. Dafür bekommt sie den Preis als beste Darstellerin. Ihr Ehemann im Film, Adam Driver, wird als bester Schauspieler ausgezeichnet.
Tilman Kleinjung über die Verleihung der Löwen bei den Filmfestspielen in Venedig, bei der Hamburger Regisseur Fatih Akin übrigens leer ausging. Ein ganz anderer Wettbewerb startete an diesem Wochenende. Die Gruppenphase der Qualifikation für die Afrikameisterschaft im Fußball, die 2015 in Marokko stattfinden wird. Die ganz große Euphorie wollte allerdings nicht aufkommen. Der Grund ein trauriger: Ebola. Alexander Göbel berichtet.
Das tödliche Ebola-Virus grassiert weiter in Westafrika und auch im Kongo. Und die Epidemie hat Auswirkungen auf die Qualifikation für den Afrika-Cup 2015. Die Mannschaft von Liberia, dem bislang mit mehr als 1000 Toten am schwersten betroffenen Land Westafrikas, war in der zweiten Qualifikationsrunde gescheitert. Doch weiter dabei sind Guinea, Nigeria, Sierra Leone und die Demokratische Republik Kongo. Länder also, in denen das höchst ansteckende Virus ebenfalls wütet. Die insgesamt 28 Teams, die in 7 Vierergruppen um den Einzug in die Endrunde in Marokko Mitte Januar 2015 kämpfen, sind verunsichert. Die CAF, die Afrikanische Fußballkonföderation, hat auf die Ansteckungsgefahr reagiert und Guinea und Sierra Leone das Heimrecht für die ersten Spieltage entzogen. Guinea musste sein Auftaktheimspiel am Freitag im marokkanischen Casablanca antreten und konnte Togo mit 3:1 besiegen. Mit dabei Mönchengladbachs Stürmer Ibrahima Traoré. Traoré und auch der Werder-Mittelfeldspieler Cedric Makiadi, der für die Demokratische Republik Kongo spielt, verlassen sich auf die Medizinchecks, die angeordnet wurden. Im Fokus stehen dabei eigentlich die Spieler, die in ihre Heimat kicken. Die Spieler werden vor dem Abflug untersucht, am Spielort noch einmal. Die Elfenbeinküste dagegen weigerte sich am Samstag aus Angst vor Ebola, das Team von Sierra Leone trotz vorhandener Gesundheitspässe zum Auftaktspiel der Gruppe D einreisen zu lassen. Erst als die CAF mit Ausschluss aus dem Afrika-Cup drohte und Sierra Leone versicherte, dass nur im Ausland aktive Profis eingesetzt würden, lenkten die Ivorer ein. Allerdings wurde das Duell von der Millionenmetropole Abidjan am Atlantik in die Kleinstadt Calabar im Hinterland verlegt. Die CAF will wachsam bleiben und gegebenenfalls weitere Spiele verlegen. CAF-Sprecher Junior Binyam sagte, man beobachte die Situation nach dem Ebola-Ausbruch sehr genau. Solange die Seuche nicht eingedämmt ist, besteht die Gefahr, dass sich Fußballlegionäre mit Ebola infizieren und auch nach Europa und Asien tragen. Unbemerkt, denn die Inkubationszeit, die Dauer zwischen Ansteckung und Ausbruch von Ebola, kann bis zu 3 Wochen lang sein.
Wir bleiben beim Sport. Nicole Seifert ist im Studio mit dem Überblick über das sportliche Geschehen an diesem Wochenende. Und da geht es auch um Fußball, um die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016. Und für die Deutschen geht es in Dortmund heute Abend gegen die Schotten.
Ja, und es sind nur noch 2 Stunden für den Fußballweltmeister Deutschland und seinen ersten offiziellen Auftritt nach der WM in Brasilien. Um 20.45 Uhr geht es los, dann spielt Deutschland in Dortmund gegen Schottland. Und bisher war es aber eher ruhig in Dortmund, was vielleicht auch an den mitgereisten schottischen Fans liegen könnte. André Siems berichtet.
Es ist ruhig, fast schon still. Und das, obwohl die Kneipen und Restaurants voll sind mit schottischen Fans. Singen will keiner. Schließlich sei Sonntag, sagen die Schotten. Und an diesem Tag wollen die Deutschen keinen Lärm. So wurde es ihnen wenigstens gesagt. Auf gute Stimmung im Stadion hofft der Bundestrainer und auf mehr Konzentration seiner Mannschaft, die ohne die Verletzten große Probleme hatte.
Die nächsten Monate werden wir damit zu kämpfen haben. Das war immer so nach einem Turnier und dem muss man sich irgendwie anpassen. Natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. Wir haben viele junge Spieler jetzt dabei. Die muss man ein bisschen ranführen. Keine einfache Situation, aber ich weiß, was auf uns zukommt.
Vor allen Dingen eine schottische Mannschaft, die 6 Spiele ungeschlagen ist und endlich wieder groß in die Schlagzeilen der schottischen Zeitungen will.
Also Anstoß in Dortmund zwischen Deutschland und Schottland um 20.45 Uhr. Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat den großen Preis von Italien gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel gesammelt. Hamilton hat nur noch 22 Punkte Rückstand auf den gesamtführenden Nico Rosberg. Rosberg kam als Zweiter ins Ziel. Folge hört mit den Einzelheiten.
Nico Rosberg zeigte teamintern die schwächere Leistung. Nur beim Start preschte er voran. Der klassierte Lewis Hamilton, der aber startete eine perfekte Aufholjagd, leistete sich keine Fehler. Im Gegensatz zu Rosberg mit 2 Verbremsern. Hamilton zog kurz nach Halbzeit des Rennens vorbei, hatte sich den Sieg verdient. Sebastian Vettel hat Rückstand hinter seinem Teamkollegen und der wurde noch größer. Durch falsche Renntaktik, zu früh im Reifenwechsel, konnte der Weltmeister die Attacken von Daniel Ricciardo nicht kontern, musste ihn passieren lassen und wurde 6.
Zum Tennis. Bei den US Open gibt es bei den Männern ein Überraschungsfinale. Das heißt Roger Federer gegen Novak Djokovic, wie eigentlich erwartet, sondern Marin Cilic gegen Kei Nishikori. Nishikori bezwang Djokovic im Halbfinale in 3 Sätzen und Cilic gewann gegen Federer in 4 Sätzen. Das Endspiel ist dann am Montag. Heute Abend greift erstmal die Weltranglisten-Erste Serena Williams bei den US Open nach ihrem 18. Grand-Slam-Titel und ihrem 6. Triumph in New York. Ab 18 Uhr trifft Williams auf Caroline Wozniacki. Und die deutschen Volleyballer haben auch ihr abschließendes Vorrundenspiel bei der WM in Polen gewonnen und gehen mit viel Selbstvertrauen in die 2. Runde. Deutschland bezwang Südkorea hochverdient mit 3:0 und sicherte sich nach 4 Siegen aus 5 Spielen souverän den 2. Platz in der Gruppe B.
Viel los im Sport. Vielen Dank. Das war der Sport mit Nicole Seifert. Und das war auch das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Am Mikrofon verabschiedet sich Christina Nagel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.